Ja, moin auch. Vielen Dank für die Beiträge, die wir gehört haben. Genau, wir haben ein Lied in der Gemeinde. Da heißt es in einem Text, in seinem Haus ist ein Platz für mich. Kennen wir dieses Lied? Das singen wir gar nicht, ne? Stimmt. In seinem Haus ist ein Platz für mich. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Habt ihr vielleicht irgendwie schon mal gehört von der CD? In seinem Haus ist ein Platz für mich. Das ist mein Thema, weil es eine Predigt ist, nenne ich es, in seinem Haus ist ein Platz für dich. Ganz klar. Ja, es geht also um ein Haus. Als Kind, wenn ich dann so vor einem Haufen Legosteine lag, was fiel mir ein, was baue ich daraus? Ein Haus. Ganz klar. Du hast eine Sohle, du hast vier Wände, du hast ein Dach, bestenfalls ein paar schöne Fenster und eine Tür. Das kriegst du hin. Also, das ist klar. Jetzt lese ich uns mal einen Text vor über ein Haus, das in der Bibel gebaut wurde, aus 1. Könige 9, Vers 3. Da spricht Gott zu Salomo. Wir kennen ja nun den König Salomo. Und es heißt hier, und der Herr sprach zu ihm, ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört, das du vor mir gefleht hast. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dort niederzulegen für ewig. Und meine Augen und mein Herz sollen dort gegenwärtig sein. Das las ich vor kurzem und das hat mein Herz sehr berührt. Was Gott über dieses Haus sagt, es war ja der salomonische Tempel, in den er dann auch einzog. Also, Salomo baute ein großes Haus. Und jetzt war ja die Frage, wie geht Gott denn da jetzt rein? Er stand da jetzt davor, ein schöner Bau, also auch nach den Vorgaben Gottes, gebaut mit viel Fantasie und viel Arbeit. Und jetzt stand er da und jetzt war die Frage, wie geht der Gott denn da jetzt nur rein? Und dann geschah es, dass sich plötzlich so eine Wolke auf dieses Haus legte und alle erstarrten vor Ehrfurcht. Es kam Feuer auf den Altar, ohne dass da einer ein Streichholz genommen hat. Es hat sich vom Himmel her entzündet und die Menschen waren begeistert und das Ganze ging los. Und jetzt fragst du vielleicht, Burkhard, was hat das jetzt mit mir zu tun? Aber ich will die Brücke in unsere Zeit mal versuchen zu schlagen. Es ist nämlich die, David hatte einen Sohn und der hieß Salomo. Das war also der Sohn Davids. Und David wollte Gott ein Haus bauen, weil er aber ein Mann des Blutes war, sollte er es nicht. Und dann war der Sohn Davids derjenige, der dieses Haus baute, also Salomo. Und es sollte so ein schönes Haus sein, dass sowohl Gott darin Platz hat, als auch der Mensch. Das ganze Volk sollte ja an mehreren Terminen da mal dreimal im Jahr wirklich durchlaufen. Es hatte Platz und das ist tatsächlich passiert. Und die Brücke in unsere Zeit ist doch die, dass Jesus einmal als Sohn Davids bezeichnet wird, der Spross Isais, also ein Sohn Davids, der Spross Davids. Und auch Jesus baute ein Haus. Und dieses Haus war kein Tempel, sondern dieses Haus war die Gemeinde. Das ist die neutestamentliche Gemeinde, die Kirche. Das ist das Haus, das der andere Sohn Davids gebaut hat, nämlich Jesus Christus. Und jetzt kommen wir ins Spiel, ganz klar, jetzt sind wir drin. Weil wir eine Gemeinde sind, weil du dazugehörst, bist du jetzt mit im Spiel. Und jetzt fragst du vielleicht, Burkhard, ist dann mein Besuch hier heute in der Nordbahnhofstraße 29 ein Besuch im Haus Gottes? Ja und nein. Ja und nein. Wenn du das Gebäude nämlich meinst, nein. Wenn du uns hier als Menschen meinst, deinen Nachbarn, der neben dir und vor dir sitzt, wie wir das auch von euch da gehört haben gerade, ne? Also die Menschen, mit denen du zusammen bist, dann sagen wir ja. Dann haben wir das Haus. es besteht aus lebendigen Steinen, es besteht aus dir und aus mir. Das ist ja Gemeinde. Und erst recht, wenn du dich dazugehörig fühlst zur Gemeinde. Jetzt fragst du vielleicht, ich habe beim Aufräumen mitgeholfen, ich habe ein paar Grillwürstchen mitgebracht. Reicht das? Das macht dich doch nicht zu einem lebendigen Stein im Haus Gottes. Wir gucken uns mal eine Bibelstelle an, die uns dabei helfen kann. 1. Timotheus 3, ab Vers 14. Und ich möchte euch diese Bibelstelle wärmstens ans Herz legen. Das ist eine Stelle, die mir wirklich hilft, zurückzukommen zu den Fundamenten meines Glaubens. Also hier steht, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Paulus schreibt hier an seinen geistlichen Sohn Timotheus. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, haben wir eine Bestätigung zu dem, was wir gerade gesagt haben. Die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Jetzt lesen wir diese beiden Verse 14 und 15 und denken doch, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes. Jetzt kommen unsere Aufgaben. Der eine macht dies in der Gemeinde, so verhält man sich, man trägt angemessene Kleidung, man steckt sich da keine Zigarette an und man guckt nicht komisch rum. Also wie man sich so verhält in der Gemeinde Gottes, man macht ein bisschen was, man spendet etwas, würde man denken. Aber was kommt jetzt? Jetzt entfaltet der Apostel in einem einzigen Vers eine ganze Christologie. Also er rückt nicht sozusagen das, was du tust jetzt, dein Verhalten in den Mittelpunkt, sondern eine Person. Und das ist das Zentrum, das es im Haus Gottes geht. Hier steht es jetzt, das Geheimnis der Gottseligkeit. Und wenn dir fällt das vielleicht auf, es sind alles Gs. Der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist. Ihr denkt daran, wie der Vater zu ihm sagte, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Es ist doch echt ergreifend. Gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt und aufgenommen in Herrlichkeit. Wo findest du dich jetzt wieder? Also ich habe mich hier wiedergefunden. Das habe ich eines Tages gemacht. Da habe ich mich wiedergefunden. Geglaubt in der Welt. Jetzt sind wir drin. Im Haus. Und dieses Fundament, dieses Geheimnis, das hier gelüftet wird, das ist so tief und das ist das, worum es eigentlich geht. Ich habe einen Platz im Haus, heißt nicht, ich habe eine schöne Aufgabe gefunden, mache richtig Bock drauf und klasse und hoffentlich nimmt mir das jetzt keiner weg. Nee, es geht um Jesus. Es geht um ihn. Geglaubt in der Welt. Wisst ihr, ich selber kann aus meinem Leben heraus sagen, mein Leben, das weiß Christiane, hing 5-mal am seidenen Faden. 5-mal. Ich kann mich an 5 Situationen erinnern, das war wirklich ein dünnes Eis. Ganz dünn. Jetzt stehe ich hier. Und wisst ihr, du bringst eigentlich, nicht mal das bringst du mit, dieses Buch. Du bringst nur das mit, was in deinem Herzen ist. Wenn du vor Gott stehst, hast du nichts, was du mitbringst. Da stehst du hier und der Paulus sagt, ich möchte nicht, dass ihr mehr von mir haltet, als was ihr hört und seht. Mehr ist es nicht, als das, was hier steht. Und das, was du alles hast und was du besitzt, das ist irgendwie Anhängsel. Aber das, was du da auf deinem Stuhl bist, ist eigentlich alles. Und ich kann aus meinem Leben heraus sagen, woher ich komme. Und ich weiß auch, dass alles, was ich habe, aus Gnade, aus der Gnade Gottes heraus geschehen ist. Alles. Es war alles Gnade. Gnade ist unverdiente Wohltat. Ne? Das ist ja Gnade. Und das ist alles Gnade. Was wir hier lesen, es ist Gnade. Du kannst denn nichts mit. Du kannst Gott deinen Akkuschrauber hinhalten und du kannst sagen, hier kann ich was für dich tun. Klar kannst du das. Aber das, was du wirklich bist, ist das, was du da gerade auf deinem Stuhl darstellst. Mehr ist es nicht. Das, mehr nimmst du auch nicht mit. Und das, was du in deinem Herzen hast. Dann, fassen wir zusammen. Salomo baute ein Haus, den Tempel in Jerusalem. Christus baute ein Haus, die Gemeinde in Jerusalem, von der wir irgendwann abgestammt sind. Hier in Husum. Ich finde das einfach total schön. Und jetzt kam die Königin von Saba und hörte von ihm und sagte, boah, da muss ich hin. Und dann sagte sie, ey, was ich hier sehe, ich habe viel von dir gehört, aber ich habe nicht die Hälfte, wurde mir erzählt, von dem, was ich hier sehe. Du übertriffst alles. Und das könnte auch meine Predigt sein. Ja? Du übertriffst alles. Alles. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt haben meine Augen dich gesehen. Und jetzt lesen wir dieses Begehren von Salomo zu Gott hin, was, dass er kommt. Und dann sein Flehen, komm doch in dieses Haus. Und dann heißt es hier als Antwort, ja, Salomo, ich werde kommen. Ich werde meinen Namen auf dieses Haus legen. Ich werde meine Augen auf dieses Haus richten und mein Herz. Jetzt wissen wir, dass Gott ein Herz hat. Gott hat ein Herz. Mein Herz wird dort gegenwärtig sein. Schönes Wort, finde ich zu schön. Gegenwärtig sein. Gehen wir also hinein, indem wir der Einladung folgen. Wir stoßen innerhalb der Gemeinde auf einen immensen Reichtum. Gott drückt ihn so aus, ich werde meinen Namen darauf legen und mein Herz und meine Augen werden dort gegenwärtig sein. Drei wertvolle Aspekte der Nähe Gottes zu uns. Seinen Namen, seine Augen und sein Herz. Da werde ich gleich näher drauf eingehen. Aber das ist mein Thema. Drei zentrale Begriffe. Aus ihnen ergibt sich das Ziel meiner Predigt heute Morgen, dass du die drei Aspekte seiner Nähe mit in die nächste Woche nimmst. Das wünsche ich dir. Wo du in der Familie zu Hause bist oder als Single, in deiner Wohnung oder auf der Arbeit, in der Gemeinde, Freizeit, Urlaub, dass du die drei Dinge mitnimmst. Seinen Namen, seine Augen und sein Herz. Dass du weißt, auf mir liegt sein Name, auf mir ruhen seine Augen und in mir strömt der Lebensstrom seines Herzens. Einmal hin, alles drin. Real, kennt ihr doch, ne? Finde ich zu schön. Einmal hin, alles drin. Ja, so haben wir es. Gehen wir mal auf den Namen ein. Gott sagt also zu, mein Name wird auf diesem Haus ruhen. Ich liebe ja diesen aaronidischen Segen zum Schluss, wenn wir dann die Gemeinde segnen, das Angesicht des Herrn. Und hier heißt es, der Name ruht auf dir. Wenn du in seinem Haus bist, ich habe einen Platz in seinem Haus, da ruht dein Name auf dir, sein Name. Was ist ein Name? Ein Name macht ihn für uns ansprechbar. Und das ist eine der kostbarsten Wahrheiten, die ich kenne. Ich habe einen Namen, mit dem ich Gott ansprechen kann. Deswegen gibt er uns ja seinen Namen. Viele kommen über ein Hey, du da oben, nicht hinaus. Stimmt? Du da oben. Ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Der Name Gottes ist Jesus Christus. Amen. Toll, ne? Aber es ist eigentlich ein Geheimnis, das gelüftet wurde. Und dieser Name macht Gott für dich ansprechbar. Du kannst Gott sozusagen ansprechen. Jetzt wirst du sagen, Burkhard, weißt du eigentlich schon, dass ich nicht mehr in der ersten Klasse bin? Weiß ich. Das weiß ich doch. Aber ich sage dir, viele wagen sich nicht so weit hinaus. Sie sagen Gott, sie sagen guter Gott, sie sagen lieber Gott oder Herrgott. In Bayern. Der Herrgott. Und das sagen die zu ihm und kommen darüber nicht hinaus. Gott mit dem Namen anzusprechen, der aber uns Menschen gegeben ist, Philippa steht das ja so, das predigst du ja gerade, der uns Menschen gegeben ist, das kostet sie eine zusätzliche Überwindung. Aber es ist gleichzeitig, wenn du ihn aussprichst, eine enorme Befreiung für deine Seele. Wenn du diesen Namen in den Mund nimmst und Gott mit diesem Namen ansprichst, Jesus, das ist der Name, der dir gegeben ist, der mir gegeben ist und den wir so lieben. Und dass du Gott nicht nur bei seinen majestätischen Eigenschaften nennst, Das machen wir ja gerne, aber Gott hat auch einen Namen. Das macht ihn ansprechbar. Dieses Prinzip ruht auf der ganzen Schöpfung. Sie hört auf Namen. Das haben wir gleich am Anfang gemacht hier auf der Erde. Wir haben die Schöpfung mit Namen genannt, weil wir ansprechbar sein wollen. Ich war mal auf einer großen Konferenz. Da war ein südafrikanischer Pastor, war da. Ziemlich bekannter Mann und das war auch ziemlich voll da. Ich weiß nicht, so 1000 Leute. Und da war dann das zu Ende und dann hieß es von dem Übersetzer, ist hier ein Burkhard Neuwald? Ich saß ziemlich weit hinten. Ja, ich, er möchte doch mal bitte nach vorne kommen. Ich ging auf einer BFP-Konferenz. Da ging ich nach vorne und dann legte dieser südafrikanische Pastor mir die Hände auf. Ich fiel längs, wie ich war, auf die Erde. Und lag da, eine Stunde? In der Gegenwart Gottes. Also ich war so richtig drin in seinem Haus. Und ich dachte, Gott kennt mich mit meinem Namen. Mein Name fiel. Und merkst du etwas, ob du nun einen schönen Namen hast in deinen Augen? Oder ich meine, Burkhard, ich weiß nicht. Also mein Kind würde ich so nicht unbedingt nennen, aber irgendwie kamen meine Eltern darauf, Burkhard zu sagen. Keine Ahnung, also ich habe schon zu Christiane gesagt, Burkhard. Aber es ist so. Und trotzdem gefällt er mir, wenn er fällt, weil ich weiß, ich bin dann gemeint. Ich wünschte mir manchmal ein Namensgedächtnis, wie Gott es hat. Ich wünsche mir das. Also am Gymnasium hatte tatsächlich einer der Direktoren da die Namen aller Eltern parat, die da saßen. Und so war ich, da sprach uns mit Namen an und als Gemeindepastor dachte ich, müsste das auch können, fiel mir nicht immer so leicht. Aber es ist doch schöner, wenn jemand nach vorne kommt zum Gebet und du kannst ihn gleich mit seinem Namen ansprechen. Und dann hast du ihn nach seinem Namen gefragt und ihn nach 2 Minuten wieder vergessen. Oh nein, Namensgedächtnis ist echt ein Problem. Aber wie schön ist das, wenn du wirklich alle Namen im präsent hast und Gott hat die alle. Gott hat die alle präsent. Namen geben uns eine Identität. Und wenn du dann eine große Menge vor dir siehst und dann holen sie jemanden nach vorne, das Erste, was sie fragen, wie ist ihr Name? Genau. Fritzchen Müller, danke, Herr Müller. Und dann, weil es einfach ansprechbar macht. Oder wenn wir im Fernsehen Interviews sehen, da greifen sie sich irgendein Ukrainer raus, der Stellung nehmen soll zum Krieg, da steht immer eingeblendet Volodymyr oder sowas. Der Name! Aber der ist wichtig. Und Gott hat auch so einen Namen. Sein Name ist Jesus. Was bedeutet Jesus? Ja, das ist eine schöne Bedeutung. Ne? Jahwe oder Gott ist Rettung. Gott rettet. Das ist der Name unseres Herrn. Dieser Name ruht auf dem Haus. Auch dieses Haus hier, Nordbahnhofstraße 29, hat eine Widmung. Diese Widmung, du kannst hier nicht einfach ein Restaurant aufmachen oder eine Disco. Das geht nicht so einfach, kannst du nicht so einfach machen. Du müsstest hingehen und diesen Ort hier umwidmen. Er hat den Zweck, dass hier Gottesdienste gemacht werden und hier Gott verherrlicht wird. So hat auch eine Gemeinde eine Widmung, eine innen angelegte Widmung. Und diese Widmung ist, dass Jesus erhöht wird. Dass er das Zentrum dieser Gemeinde ist und dass wir ihm dienen. Das ist sein Name. Finde ich schön, das so zu überlegen. Ich hatte mal einen Besuch in einer Stadt bei Köln. Wir saßen dort, ich hatte einen Bruder dabei als Begleiter. Ich hatte dort einen Dienst. Und dieser Begleiter hat eine prophetische Begabung. Ihr wisst, was ich mit prophetischer Begabung meine? So Dinge von Gott zu hören, sie weiterzugeben zur Ermutigung. Und also zu hören meine ich jetzt nicht, dass er vom Himmel irgendwas Akustisches hört, aber das so zu empfinden und zu weiterzugeben. Das hatte der. Und dann nahm der diese beiden Gastgeber, die wir hatten, wir saßen bei Tisch und er sagte ihnen, habt ihr bei euch hier in dem Haus eine Fundamentrolle im Fundament eingebaut, also damals eingelassen? Ja, haben wir. Ich könnte Ihnen die Bibelstelle sagen, die da drauf steht. Da nannte der dem die Bibelstelle, die der in seinem Fundament hatte. Und der der Gastgeber sagte, das kann doch wohl nicht wahr sein, was ist denn hier gerade los? Und er merkte, dass hier Gott im Spiel ist, dass hier Gott etwas vorhat in diesem Haus. Und er hat ihn aufgrund dieser Bibelstelle ermutigt, nach vorne zu gehen und daran festzuhalten, was da in dem Fundament liegt. Also das war schon eine Ansage, sowas mal mitzuerleben. Gibt es aber. Dieser Name Jesus ist in dem Fundament dieser Gemeinde. In der Rolle dieser Gemeinde, unserer Gemeinde, ist der Name Jesus, Christus. Jetzt haben wir noch seine Augen. Jetzt gehen wir hinein ins Haus. Wir berühren jetzt seine Augen. Sind seine Augen ein strenger Blick des Prüfers? Habe ich immer gedacht. Also Schraubendreher und da mal so richtig rein in die tragenden Teile, ob die wirklich dicht halten und ob der da nicht rein durchgeht oder ob da was rostig ist. Nein, es sind nicht die strengen Blicke des Prüfers. Es ist vielmehr seine volle Aufmerksamkeit, die du hast. Wenn ihr mich jetzt nicht ansehen würdet, sondern du würdest da hingucken, du da und der andere würde die Löcher in der Wand zählen, hätte ich ein Problem mit der Aufmerksamkeit. Aber dadurch, dass ich sehe, ihr schaut mich an, fühle ich mich wohl, weil ich merke, ich habe, zumindest vielleicht mit einigen Ausnahmen, denen das jetzt ein bisschen warm sein könnte, eure Aufmerksamkeit. Also Gottes Augen bedeuten seine volle Aufmerksamkeit. Das ist eine starke Zusage, aber sie ist sehr umkämpft, weil wir das nicht immer fühlen. Meine Kinder haben mir zum Geburtstag, also eins meiner Kinder, das Buch geschenkt, Ist das Gott oder kann das weg? Ich dachte, der Jakob Friedrichs, den kannte ich. Kennt ihr noch die Gruppe Nimm 2? Dieses Comedy-Duo, dieses christliche Comedy-Duo, ohne das wären wir mit unseren Kindern gar nicht ausgekommen, wenn wir das nicht immer rauf und runter gespielt hätten. Die Lieder von Nimm 2, die waren wirklich witzig. Wirklich witzig. Und davon ist einer Jakob Friedrich. Und jetzt lese ich dieses Buch, Ist das Gott oder kann das weg? Und ich dachte so, Jakob, was ist bei dir passiert? Er schildert dieses Buch sehr mühsam und er bezeichnet sich mittlerweile als einen christlichen Agnostiker. Aber er meint es ernst, er meint es ernst. Ein Agnostiker, der immer wieder Christ wird. Also dieses Wechselbad der Gefühle. Und dann hat er dieses Buch zu Ostern geschrieben, also für das Osterfest, und beschreibt dort seine schwierige Zeit, den Karsamstag auszuhalten. Also das Gefühl, was du hast, wenn seine Augen vielleicht nicht mehr so auf dir ruhen, wie du das gerne hättest. Phasen in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, habe ich noch seine Aufmerksamkeit? Ist er noch da? Und das beschreibt er sehr intensiv. Und ich habe mich gefragt, wie kommt er dahin, sowas zu schreiben? Und aber es ist sehr ehrlich, sehr, sehr ehrlich. Und man kann es wirklich in einem durchlesen. Und dann schreibt er auf Seite 63, was alles passiert ist in seinem Leben in der Zwischenzeit. Und das ist hart zu lesen, das ist harter Tobak, wirklich harter Tobak. Wenn er dann so liest, weil seine Tochter Juni, hieß die Tochter, gestorben ist und sein Vater auf tragische Weise umgekommen ist. Und in dieser Zeit sind Dinge passiert, wo er einfach am Karsamstag stehen geblieben ist. Tot. Nix mehr. Mausetot. Und er sehr eindrücklich. Und dann, wie er sich dann doch durchringt innerlich, durchkämpft zum Ostersonntag. Und dass ihm das auch immer wieder mal gelingt und immer wieder gelingt, durchzubrechen zum Ostersonntag und aus dem Karsamstag herauszukommen. Aber wo er sagte, den Karsamstag gibt es. Es gibt diese Zeiten in unserem Leben, die nicht einfach sind. Und dann kommt der Durchbruch zum Sonntag, wo es dann doch wieder schön wird, wo doch die Kraft seiner Auferstehung wirkt und wo du doch merkst, er ist bei mir. Seine Augen ruhen doch auf mir. Hat mich sehr beschäftigt. Und wenn nur im Augenwinkel, aber er sieht mich. Er sieht mich. Und dann haben wir noch das Herz. Das ist das Dritte. Und ohne Augen geht es zur Not bei uns Menschen. Aber ohne Herz? Aus. Deshalb steht unser Herz, das Herz überhaupt, für das Leben. In seinem Haus, in dem auch ein Platz für dich ist, hast du Anteil am Leben. Anteil am Leben aus Gott. Und es würde keinen Sinn ergeben, wenn das Leben gemeint ist, das du schon hast. würde diese Zusage keinen Sinn ergeben. Also Leben muss mehr sein als das, was du schon hast. Darum möchte ich dich sehr ermutigen, dieses Leben kennenzulernen. Wenn du das, was du schon hast, meinst, wäre das, als wenn du einen Eimer Wasser mit ins Freibad bringst. Waren wir gestern. Brauchst du nicht. Du bekommst etwas völlig Neues. Ich habe mal in einem Großhandel gearbeitet, Lebensmittelgroßhandel, und dort gab es Rapsöl. Aber nicht in kleinen Flaschen, sondern ein ganzer Hektoliter in einer Wanne. Und ich stand so davor. Und da stehen da 1000 Liter, wieder 1000 Liter, wieder 1000 Liter. Burkhard, am liebsten Badehose rein. Das rein. Das ist so eine so goldene Flüssigkeit in der großen Menge, dass du nur den einen Wunsch hast, hinein in diese Flüssigkeit mal so richtig in Öl baden. Durfte ich nicht. Hygiene und Lebensmittelrecht und was es da nicht alles gibt. Am liebsten rein. Und so stell dir das mal vor. Das eine ist das, was du schon hast. Und das zweite ist ein 1000 Liter Kanister voll reines Öl. Das ist ein ganz neues Gefühl. Und das ist das, was Gott dir mitbringt, wenn er mit Leben meint, dass du das hast. Und weißt du, dann höre ich immer wieder, dass Menschen sagen, Mensch, ihr habt eine Pflegetochter und ihr habt dit und ihr habt dat. Ihr habt doch nur das eine Leben. Ja und nein. Auch wieder ja und nein. Ihr habt doch nur das eine Leben. Stimmt auf der einen Seite, wenn man dann sagt, das Leben ist wie so ein Buffet, nimm dir doch die schönsten Stücke raus. Das ist ja die Denke. Jetzt überlege aber mal, wenn du beginnst, von dir mal wegzusehen und anderen Menschen zu dienen, dann hast du dein Leben und das Leben, das du in anderen erweckt hast. Also hast du zwei Leben. Also du hast sozusagen reproduziert, du hast vermehrt. Und je mehr Menschen, in denen du Leben erweckst durch deinen Dienst und durch das, was du tust und hervorbringst, multipliziert sich dein Leben. Und deswegen, du hast nur das eine Leben, ist so eine Sache. Die Frage ist nur, wo hinein investiere ich dieses eine Leben? Was mache ich draus? Dein innerer Reichtum wird wachsen. Und manchmal sitzt Christian und ich zusammen und stellen uns so im Rückblick so die Frage vor, was ist eigentlich aus unserem gemeinsamen Dienst geworden? Und dann denken wir so an die vielen Familien, die entstanden sind durch unseren Dienst und wie viele Menschen ich getraut habe und zum Glauben und geholfen habe, zum Glauben zu kommen. Und dann gucken wir so und denken, das ist doch einiges gewesen im Leben. Es hat sich reproduziert. Und dann kommen wir hier in die Nordbahnhofstraße, in die Küstenkirche, finden eine Gemeinde vor, wo wir nichts zu getan haben. Wir finden wir nur vor, finden hier ein geistiges Zuhause, finden einen Platz in der Gemeinde, werden aufgenommen, finden Freunde und dann gehen wir zurück an die Anfänge. Und das seid ihr, die uns ganz liebe Freunde geworden seid, Weidi und Werner, wo wir einfach festgestellt haben, das waren die Anfänge. Und ohne diesen Einsatz, ohne diese Investition dieses einen Lebens, wären die anderen Leben gar nicht entstanden. Was ist daraus geworden? Und dann waren es die Menschen, die euch ganz früh zur Seite standen und ganz früh mitgeholfen haben und so reproduziert sich Leben. Also es macht mich dankbar. Also hier zu sein in der Gemeinde, wir, Christian und ich, wir fühlen uns so richtig wohl. Richtig wohl. Stimmt's? Sag ich doch nicht so. Stimmt, du haben wir doch schon drüber geredet. Ja! Leben wirkt gestalterisch nach außen, aber Leben wirkt auch stabilisierend und vitalisierend nach innen. Leben aus dem Hause Gottes, das du da empfängst, das Herz Gottes, ist nicht das, was du hast, sondern was du erst noch bekommst, wenn du hineinkommst. Wir merken an dem Satz, den Jesus gesprochen hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist doch nicht das Leben, was du schon hast. Das Meer. Und wenn Gott Leben sagt, meint er Frieden. Wenn Gott Leben sagt, meint er Gesundheit. Wenn Gott Leben sagt, meint er Ewigkeit. Und wie oft stelle ich mich morgens vor den Herrn und sage, Gott, ich möchte leben. Leben. Das alles drin. Einmal hin. Gut, wir hören jetzt auf mit der Werbung hier. Ist ja eh. Alles drin, ja. Ich möchte, heute ist der Zeitstrahl, Leben ist Gottes Herrlichkeit. Und so möchte ich dich zum Schluss ermuntern, führe alle drei, den Namen, das Haus und die Augen Gottes zusammen. Führe es zusammen. Religionen würden jetzt jedem Einzelnen einen Namen geben. Für jedes hätten wir einen Gott. Bei Jesus ist das anders. Da ist dieses Wort One. Das bekommt ja immer mehr Mode. Das Wort One kommt immer mehr in Mode. Hörst du immer öfters. Aber so ist es auch bei Gott. One. Monolithisch, habe ich jetzt gehört. Auch mal ein schönes Wort. Ein Felsen. One. Wir könnten dazu neigen, eines von diesem, was wir genannt haben, herauszunehmen und daran zu verzweifeln. Wir haben manchmal das Gefühl, seine Augen wachen nicht mehr über mir. Ich fühle mich schutzlos. Dann nimm das andere hinzu, dass du dir sagst, aber dein Herz ist doch noch bei mir. Wie schön. Ich weiß doch, dass sein Leben bei mir ist und dass sein Name über mir ausgerufen ist. Das weiß ich immerhin. Und so schützt du dich in diesem Haus. Wir haben manchmal das Gefühl, sein Leben ist weg. Irgendwie sein Herz ist nicht mehr da. Ich fühle mich leblos. Ich fühle mich kalt. Dann zieh das andere hinzu, dass du dir sagst, aber seine Augen sehen mich und sein Name ist über mir angerufen. Ich rufe ihn an, diesen Namen. Und das ist eine Hilfe. Manchmal, wenn es dann gerade um die Identität geht, gerade der Name, und da fehlt uns die Identität, weil sie dir von irgendjemand oder von irgendwas geraubt wurde, dann sagt dir, aber sein Herz schlägt immer noch in mir. Sein Herz schlägt in mir und seine Augen wachten schon im Leib meiner Mutter über mir. Gott hat mich auf dem Zettel, ganz bestimmt. Das darfst du dir dann sagen. Führe die Dinge zusammen. Und wenn du das nächste Mal eine Banane isst, ein Stück abbeißt und deine Zunge da mal so durchschiebst, dann merkst du, sie besteht aus drei Teilen. Kennst du das bei der Banane? Die ist immer drei Teile im Mund. Und wenn du drauf kaust, ist es wieder eins. Und wenn du das nächste Mal eine Banane isst, denk an diese Predigt. Drei gehören zusammen. Sein Name, sein Herz und seine Augen sind bei mir in der kommenden Woche mein ganzes Leben lang. Ich habe einen Platz in seinem Haus. Amen.